DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer 136. Folge von DBZ, der Podcast. Heute mit dem Titel Sicherheit rund um die fünfte Fassade. Mein Name ist Michael Schuster, ich bin Chefredakteur der DBZ und freue mich sehr auf das Gespräch mit Thomas Reikers, Referent Unternehmens- und Markenkommunikation Marketing bei ABS Safety in Kevela. Vorab von mir einige Informationen zu ABS Safety. Die Erfolgsstory von ABS ist eigentlich eine Geschichte, die man vom Silicon Valley kennt, wo große Konzerne in Garagen ihren Ursprung haben. Das Unternehmen wurde 2003 in Kevela im Westen Deutschlands nur wenige Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt von Ludwig und Ingrid Beckers in der Garage der Schwiegermutter ins Leben gerufen. Im März 2012 wurde der Neubau in Kevela bezogen. Zwischenzeitlich ist der Maschinenpark kontinuierlich gewachsen und zählt zu einem der modernsten auf diesem Sektor. Die Mitarbeiterzahl hat sich von 80 Mitarbeitern in 2015 auf aktuell 213 Mitarbeiter gesteigert. Als einer der nächsten Schritte werden die Bestandsgebäude einer ehemaligen Gärtnerei als Lager- und Versandgebäude umfassend digitalisiert, um auch in diesem Bereich auf dem Stand der Technik zu sein. ABS Safety. Ja, was kann man sich unter dem Begriff vorstellen? ABS erfüllt nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide eines der Grundbedürfnisse, und zwar das nicht ganz unwesentliche Bedürfnis nach Sicherheit. Im konkreten Fall bei Bau- und Wartungsarbeiten auf dem Dach. Das Unternehmen ist Experte für die Entwicklung sowie Installation moderner Absturzsicherungssysteme. So, lieber Thomas, nach meiner Einleitung. Herzlich willkommen zum DBZ-Podcast und besten Dank für die Einladung hier nach Kevela.
Ich freue mich sehr, lieber Michael, dass du hier bist, dass ich dich hier empfangen darf und freue mich hier auf unser tolles Gespräch.
Ja, ich habe einen riesen Vorteil, was jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht haben. Und zwar, ich war ja schon mal hier und du hast mich überall durchgeführt. Und das, was ich damals so beeindruckend fand, das müssen wir jetzt irgendwie rüberbringen. Ja. Also, und ich muss gestehen, das weißt du, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, dass ich, da bin ich auch immer ganz ehrlich, dass ich mir unter ABS nicht wahnsinnig oder ABS Safety nicht wahnsinnig viel vorstellen konnte. Und dann war dieses Jahr im Januar, also Januar 2025, ja die Bau. Und ich war auch bei euch am Messestand und auf einmal hat so Klick gemacht bei mir. Und ich dachte so, ah, okay, alles klar, das machen die. Ja. Und ich muss auch sagen, mir hat das auch gefallen, wie ihr euch dargestellt habt und dass es halt auch praktisch war. Mhm. Also die Leute haben, wir hatten ja auch Führungen gemacht und die Leute haben auch ganz schnell erkannt, so von wegen, ah, okay, alles klar, deswegen brauche ich das. Und deswegen machen die das so, wieso sie das machen. Aber vielleicht kannst du einfach mal mit ein paar Worten beschreiben, was ihr überhaupt macht, so kurz und knapp.
Ja. Wenn das geht mit uns so knapp. Ich versuche, es ist auf jeden Fall schon froh. Ich bin super froh, dass du das auf der Messe begreifen konntest, dass das verständlich war. Das freut mich schon sehr. Und vor allem, ich erinnere mich auch noch gut daran, dass viele der Architektinnen und Architekten, die mit der Führung da waren, sehr schnell eben auch verstanden haben, was wir machen und sehr schnell sehr kluge Nachfragen hatten. Kurz gesagt, was machen wir? Ganz einfach gesagt, versuchen wir oder sorgen wir dafür, dass Arbeitsplätze in der Höhe sicher werden und dass wir eben an verschiedenen Gebäuden, sowohl hauptsächlich auf dem Dach, aber eben auch an der Fassade und überall da, wo man hin muss, einen sicheren Arbeitsplatz hat und dann eben das Gebäude sicher bewirtschaften kann, dass kein Mensch sein Leben dafür lassen muss, dass irgendwo eine Fassade gereinigt oder ein Dachablauf von Blättern befreit werden muss. Das ist unsere Mission.
Mhm. Eure Absturzsicherungen, die ihr so ihr vertreibt im Programm habt, entwickelt etc. Ab welcher Höhe ist es eigentlich erforderlich? Weil ich glaube, da ist noch ein bisschen Unwissenheit bei dem einen oder anderen. Ab welcher Höhe ich eigentlich so ein System benötige?
Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil wenn man da in diesen Vorschriftenwald einsteigt, dann wird man mit sehr vielen Zahlen konfrontiert. Und wenn wir jetzt rein auf die Höhe gehen, dann müssen schon ab einer Höhe von einem Meter Maßnahmen getroffen werden.
Moment, von einem Meter?
Standhöhe, korrekt.
Okay.
1 Meter Höhenunterschied, Standhöhe, müssen Maßnahmen gegen Absturz getroffen werden. Aber das heißt nicht, dass die Höhe, die also eine niedrigere Höhe nicht weniger gefährlich wäre, sondern dieser 1 Meter ist einfach eine Zahl, auf die man sich irgendwann geeinigt hat, weil selbst Stürze über kleinere Kanten, also über Bordsteinkanten oder Stolperfallen, dann spricht man halt nur nicht vom klassischen Absturzunfall, sondern man spricht da halt von den also Stolpern, Rutschen oder Stürzen Unfällen. Aber runterfallen ist eigentlich immer aus egal welcher Höhe eine blöde Idee. Und es kann halt auch wirklich auch schon bei kleinen Höhen gefährlich und im schlimmsten Fall halt sogar tödlich enden.
Was mich ja auch nochmal interessieren würde, wo kann ich mir denn vorstellen, bei welchen Gebäudetypologien werden eure Produkte oder wo kommen die zum Einsatz oder häufig, wo werden sie häufig verwendet?
Ja, das war in der Vergangenheit sehr einfach und klassisch zu beschreiben, weil man da immer sagen konnte, dass es eben vor allem Gewerbeobjekte sind, bei denen unsere Produkte zum Einsatz kommen. Jetzt muss ich sagen, ist das Charakteristische, was für unsere Gebäude spricht, auf denen man unsere Produkte benötigt, die Intensität der Nutzung. Denn immer häufiger werden ja jetzt eben auch Privatgebäude intensiv zur Energiegewinnung oder eben für Klimatechnik, für Funk und Fernsehen verwendet. Und immer dann, wenn jemand da hoch muss, also immer dann, wenn dort ein Arbeitsplatz entsteht, für Wartungsarbeiten eben an der Photovoltaikanlage oder für Wartungsarbeiten an der Telekommunikationsanlage, dann entsteht ein Bedarf für uns und dann ist das ein Gebäude, was in unsere Typologie passt.
Woran ich mich noch erinnern kann, als ich das erste Mal hier war, war ja, ihr habt ja hier auch diverseste Versuchsstationen aufgebaut. Und als wir dann auch über diese Außentreppe dann aufs Dach hoch sind, und das ist das, was ich jetzt noch ein Stück weit mehr mit verbinde, auch dieses auf Dächern sein. Und jetzt kann man ja ich weiß gar nicht mehr, ob das schon ein Trend ist. Eigentlich ist es mehr als ein Trend. Die Begrünung von Dächern auch. Das müsste eigentlich doch euch, wie soll ich sagen, ganz salopp ein Stück weit in die Karten spielen, oder?
Ja, in die Karten spielen ist ein guter Begriff. Also es geht halt darum, dass jetzt zunehmend eben auch mit dem Thema Begrünung Dachflächen intensiver genutzt werden. Das heißt, mehr Menschen müssen da drauf. Und in die Karten spielt es uns immer dann, wenn die Menschen, die diese Gebäude planen und für den Betrieb der Gebäude verantwortlich sind, wenn sie verstehen, dass das Menschenleben, was da oben unterwegs ist, schützenswert ist. Sollte dieser Punkt nicht erreicht sein, also sollte es den Menschen weiterhin egal sein, wer diese Gebäude betreibt und wer da oben drauf unterwegs ist, dann spielt uns das nicht in die Karten. Dann sogar ganz im Gegenteil, weil dann steigen die Unfallzahlen, ohne dass was dran geändert wird.
Du hast gerade einen Begriff gesagt, für die Menschen, die das planen. Jetzt war ich witzigerweise letzte Woche Freitag in einem Architekturbüro in Darmstadt und da hatten wir uns auch, ich habe dann mal gesagt, dass ich jetzt heute hier bin und da meinte dann die Partnerin des Büros, sie meinte dann so, ja, wir haben da jetzt auch ein Projekt und dann muss ich ja mal gucken, was da überhaupt ausgeschrieben ist. Jetzt haben wir ja die Architektinnen und Architekten, für die eure Produkte relevant sind. Aber für welche anderen Zielgruppen sind denn, oder wer plant die Produkte ein? Ich mache jetzt mal zweiteilige Frage. Wer plant sie ein? Und auf der anderen Seite, für welche Zielgruppen sind eigentlich eure Produkte überhaupt interessant?
Eingeplant werden sie im besten Fall schon in der Ausschreibung des Gebäudes. Das heißt, in der Ausschreibung, gerade unter dem Punkt spätere Arbeiten, ne, da kennt man halt das RAB 32 zum Beispiel, Maßnahmen für spätere Arbeiten, zum Beispiel auf dem Dach. Da sollte darüber nachgedacht werden, wenn eben auf der Dachfläche ein Betrieb stattfindet, wenn dort Infrastruktur gewartet und überprüft werden muss, was bei den meisten Flachdachaufbauten immer der Fall ist, aufgrund einfach der Tatsache, dass es ein Flachdach ist, dann muss es berücksichtigt werden und wird dann halt bitte gerne schon eben in der Planung, also in der frühen Planungsphase mit berücksichtigt. Denn dann kann man tatsächlich sehr viel Aufwand und sehr viel Kosten sparen. Sollte das in der Planungsphase vergessen sein, dann muss es im späteren Betrieb nachträglich geplant und installiert werden. Aber das ist halt wirklich, also da reden wir sehr schnell über Sonderlösungen, sehr schnell über hohe Aufwände. Das ist ein Spiel, was wir natürlich mitspielen und mitspielen müssen. Mhm. Aber es ist immer eins, was halt wehtut, weil es also aufwendig ist.
Wie schon so oft zitiert, es macht mehr Sinn, wenn ihr frühzeitig im Boot seid.
Absolut, immer. Und manchmal sind es halt wirklich nur Kleinigkeiten, für die man sensibilisiert sein kann, um dann halt später kein größeres Problem zu haben.
Aber was muss denn bei, wenn ich jetzt so eine effiziente, sichere Absturzsicherung planen will, was muss ich denn dabei denn bei der Erstellung dieser Planung hauptsächlich berücksichtigen? Was sagst du so von wegen, auch wenn doch die ausschreibenden Stellen doch mal wenigstens immer da und daran denken würden? Ja. Was ist aus deiner Sicht dieses daran denken würden? Mhm.
Die Notwendigkeit von vornherein, also das Thema allgemein, wenn man daran denken würde, das würde schon vieles erleichtern. Ansonsten ist das Nächste, was mit Sicherheit ein großer Faktor ist und was uns im Bestand halt immer wieder vor Herausforderungen stellt und was es im Neubau eigentlich nicht müsste, ist halt der Untergrund, also die Untergrundbeschaffenheiten. Mhm. Eigentlich können Produkte auf sämtlichen Untergründen montiert werden, aber trotzdem besteht die größte Abhängigkeit in der Installation, in der Planung der Systeme vom Untergrund. Und man könnte jetzt auch sagen, also je besser der Untergrund geplant ist oder wenn man an die Bauphase denkt, je besser nachher der Baufortschritt dokumentiert ist, desto einfacher kann eben auch nachher die Planung stattfinden. Es gibt natürlich von ganz festen Untergründen wie dem Beton bis hin zu weicheren Untergründen wie Stahltrapezblechprofilen, gibt es halt alles Mögliche und da gibt es dann eben Unterschiede bei der Planung.
Jetzt ging mir gerade spontan durch den Kopf, wer haftet denn? Wir hoffen ja, dass nichts passiert, aber jetzt mal rein theoretisch, jetzt passiert wirklich was, jemand verunglückt. Mhm. Wer hat eigentlich da die Verantwortung dann? Wenn ein System nicht eingesetzt wurde oder aber wenn ein System eingesetzt wurde, was vielleicht nicht einem gewissen Qualitätsstandard oder wie auch immer man das nennen mag, entspricht.
Also sollte auf einer Dachfläche kein Sicherungssystem verbaut sein, dann ist es eine Absprachensache zwischen dem Betreiber des Gebäudes und der Person, die dort oben auf das Dach, also Arbeiten ausführt.
Die Wartungsarbeiten meinetwegen macht.
Genau. Okay. In der Regel ist das dann ja, also der Betreiber und eine Firma, ein Subunternehmen, was beauftragt wurde. Und hier muss die Abstimmung stattfinden. Mhm. Weil ein Unternehmen, welches auf mein Dach kommt, um mein Dach zu reinigen, muss halt selbst auch an den Arbeitsschutz denken und mich dann spätestens auch darüber informieren, hey, wir müssen da übrigens sicher arbeiten. Und dann kann man sich auch über temporäre Maßnahmen unterhalten, wie zum Beispiel das Stellen eines Gerüstes. Das ist ja vollkommen legitim und das kann man auch machen, wenn keine permanenten Maßnahmen eben vorhanden sind. Nur ist eben das Stellen eines Gerüstes oft mit sehr viel Zeit verbunden und mit sehr viel Geld.
Ja, und du musst mit den Behörden dich abstimmen. Kenne ich.
Genau, das kann man natürlich immer machen. Also es gibt keine Rechtfertigung dafür, quasi keine Dachfläche, also eine Dachfläche zu betreten, die nicht sicher ist. Dafür gibt es keine Rechtfertigung, noch keinen Grund eigentlich. Vor allem keinen rechtlichen, also es gibt keine Lücken oder so. Mhm. Man muss immer sicher arbeiten. Aber als Betreiber kommt man schnell, eben wenn man eins und eins zusammenzählt, an den Punkt, dass permanente Systeme einfach wirtschaftlicher sind.
Ich hatte mich mal so ein bisschen reingelesen oder ich sag's mal anders, versucht reinzulesen, weil es ist schon recht komplex mit den ganzen Vorschriften. Mhm. Ich kam relativ schnell an den Punkt, wo ich dachte, okay, sehr viele Sonderlösungen. Kannst du irgendwie mal so auf die Schnelle wie eine Art Überblick geben, was eigentlich wirklich so diese wesentlichen Vorschriften sind? Mhm.
Das kommt tatsächlich auch ein kleines bisschen auf die Perspektive an, da wir jetzt ja hier im Architektur-Podcast sind, konzentriere ich mich mal darauf. Und da haben wir ja schon bei den Grundanforderungen an Bauwerke und Bauprodukte halt die Anforderung, dass sie sicher gestaltet sein müssen. Also sicher für Menschen, für Umwelt. Mhm. Das ist schon im Kern eine Grundanforderung, die halt erstellt werden muss. Und dann geht es eben weiter, zum Beispiel mit der Arbeitsstättenrichtlinie und mit der Arbeitsstättenrichtlinie, die halt weitergeht. Und dann wird das an vielen Stellen konkretisiert. Mhm. Die meisten ganz konkreten Anforderungen haben aber tatsächlich nicht den Planer oder die Planerin im Fokus, sondern dann muss man mit einem Auge so ein bisschen in den Arbeitsschutz schielen. Mhm. Denn erst dann aus der Verwendung heraus der Produkte, wo man ja sagen kann, ja, das interessiert bei der Planung eigentlich erstmal noch keinen, aber aus der Verwendung heraus kommen dann eben Sachen, die sinnvoll sind, bei der Planung zu berücksichtigen. Und weil das eben so kompliziert ist und weil wir von den Planerinnen und Planern nicht erwarten können, dass man so tief in der Anwendung steckt, haben wir da eben ein breites Servicepaket, in dem wir das einfach abnehmen.
Auf dieses Servicepaket kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. habe ich mir gerade so, hätte ich direkt eine Frage zu, mich interessiert noch was anderes, noch dringender. Eure Produkte sind ja extrem sicherheitsrelevant und müssen jede Menge Zulassungen auch erfüllen. Mhm. Und ich habe das ja, also auch bei der Begehung, wie ich gesehen habe, mit welchem enormen Aufwand ihr einen gewissen Qualitätsstandard überhaupt irgendwie ihr realisiert. Und auch dieses mit das Thema mit den Zulassungen. Da wird ein wahnsinniger Aufwand betrieben, oder?
Ja.
Und dann, also wie kann man eigentlich diese ganzen individuellen nationalen Anforderungen erfüllen? Bleiben wir nur mal bei den nationalen. Wir gehen ja noch gar nicht mal in die Dachregion. Mhm. Wie kriegt man das hin eigentlich? Wie bekommt man hin, zum Beispiel, wenn sich irgendwie bei Normen oder dergleichen irgendwas ändert, es gibt eine neue Norm, was muss? Das stelle ich mir auch extrem komplex vor.
Ja, also es ist ein großer Apparat, der jetzt natürlich hier im Firmenkonstrukt betrieben wird, rund um die Entwicklung, Konstruktion, rund um die Qualitätssicherung, aber eben auch bis hin dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in der Produktion und auch im Lager arbeiten, die Produkte kennen. Das bedeutet, die Qualitätssicherung, also die Menschen bei uns, die mit der Qualitätssicherung offiziell beauftragt sind, die sind natürlich ein wichtiges Rädchen in der ganzen Maschinerie, aber die Tatsache, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Produkte fertigen, wissen, wie sie aussehen müssen und die sie später in einen Karton packen und wissen, wie sie aussehen müssen und wie sie sich verhalten. Das trägt bei uns enorm zur Qualitätssicherung bei. Natürlich gibt es die ganzen vorgeschriebenen Dinge, wie die Kontrolle des Werkstoffes. Das ist bei einem Produkt, was aus Vollmaterial besteht, ja super wichtig, dass es halt der richtige Werkstoff ist und dass er sich richtig verhält. Aber es sind dann eben auch die Kleinigkeiten, die das eben besonders machen.
Ich musste eben, also die Zuhörer können das schlecht sehen und Zuhörerinnen, aber ich musste eben schmunzeln, als es um die Qualität ging. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als wir aus eurer, ich sag jetzt mal, neuesten Fertigungshalle rausgegangen sind und so im Vorbeigehen, da lag dann jede Menge Edelstahl an der Seite und du gesagt hattest so von wegen, auch da fängt es eigentlich bei uns schon an, bei dem Grundmaterial. Ja. Ihr nehmt jetzt nicht irgendeinen Edelstahl, sondern da habt ihr auch schon ganz klare Vorstellungen, was das Material können muss. Genau. Und das war diese Vielzahl, und das versuche ich irgendwie gerade rüberzubringen bei unserer Besichtigung, die wir hatten, wo ich dann dachte so, boah, die haben so eine brutale intrinsische Motivation. Also man hat so richtig angemerkt, so von wegen, die machen es jetzt nicht, weil sie es machen müssen, sondern die machen es, weil sie absolut davon überzeugt sind.
Ja.
Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schon sehr beeindruckt. Aber
das freut mich. Schön.
Cool. Nein, aber wie jetzt allen, wir haben über Qualität gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass sie einen wahnsinnigen Maschinenpark da habt, wo ich da auch gedacht habe, ey, die sind ja verrückt. wo man immer noch so ein bisschen versucht, glaube ich, irgendwie nochmal was rauszukitzeln, noch ein Mühe.
Ja.
Aber wer am Ende des Tages, wenn das Produkt dann fertig ist, jetzt außer demjenigen, der es verpackt, hatten wir ja gerade, aber wer überprüft eigentlich die Produkte, die ihr letztendlich produziert? Da muss es ja auch irgendjemanden geben.
Ja, natürlich sind wir extern überwacht. Das ist Teil des Zertifizierungsprozesses. Und wir arbeiten mit verschiedenen Prüfinstituten zu, die uns eben zu verschiedenen Produktgruppen, die wir dort zertifizieren lassen, dann halt extern auditieren und überwachen. Also da gibt es ganz verschiedene Prozesse und Firmenprüfinstitute, die uns eben überwachen. Das, was da ganz schön ist, diese Prüfinstitute, die kommen zu uns, die kommen vor allem auch gerne zu uns. Das ist immer ganz schön, weil es halt
da kann ich mich auch noch dran erinnern, wo sogar die Prüfinstitute, erklär mir nochmal was mit dem Turm.
Ja.
Sorry, wenn ich gerade ist ein sehr lebendiger Podcast.
Also wir haben ein Prüflabor, ein Testgelände und da ist eben das Besondere, dieses Testgelände ist sehr modern. Wir haben uns bemüht, dass es gute Testbedingungen sind, dass wir dort gut eben diese Tests auf den verschiedenen Untergründen, das ist ja ganz wichtig, dass die verschiedenen Dachaufbauten individuell getestet werden und dass es da eben geprüft werden kann. Und unser Testgelände ist so gut, dass wir mit den Produkten halt nicht zum Prüflabor, also zum Prüfinstitut fahren und das dort getestet wird, sondern dass das Prüflabor oder das Prüfinstitut zu uns kommt, seine eigene Überwachungstechnik mitbringt. Das ist ganz wichtig. Also da jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden da halt irgendwie mogeln oder sowas, sondern es wird halt schon alles dann individuell kalibriert. Es wird ein sehr großer Aufwand betrieben, dass es eben auch eine unabhängige Prüfung ist, bei der nicht geschummelt werden kann. Aber die Testumstände und die Reproduzierbarkeit dieser dynamischen Lasten, die können wir hier halt schon sehr, sehr gut und sehr, sehr, ja, sehr gut abfertigen.
Ist mir gerade nochmal da sind wir auch dran vorbeigelaufen, und ist mir gerade nochmal in den Sinn gekommen. Also ich habe öfter mal, wie du schon merkst, so ganz spontane Geschichten. Nein, aber ich glaube, das gibt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal so ein Gefühl, wenn es jetzt irgendwie, ist ja nicht so, dass wir hier jetzt einfach alles so blind ablesen, sondern dass es halt auch lebendiger ist. Jetzt habt ihr aber auch, und das ist mir auch bewusst geworden, als wir halt auf einem der Dächer hier waren, ihr habt ein Produkt, das sehen ja viele gar nicht. Also es gibt andere Hersteller, gut, deren Produkte, die verschwinden im Boden, in der Decke, in der Wand, wie auch immer. Da sieht man die Produkte auch relativ schwierig. Mhm. Bei euch ist es auf dem Dach und letztendlich außer vielleicht mal hier der Steigleiter an der Seite, sieht man da eigentlich nicht wahnsinnig viel von. Jetzt ist es aber ja halt auch ein ganz wichtiges Thema für Hersteller, halt auch zu sagen, mit denen, den Firmen haben wir schon zusammengearbeitet, also sprich Referenzkunden. Mhm. Ich glaube, bei euch ist es nicht so sinnvoll, jetzt zu sagen, wir sind bei Gebäude X, bei Gebäude Y, sondern ich glaube schon, wenn einer jetzt wirklich mal von der Qualität überzeugt wird, dann setzt das häufiger ein. Aber hast du hast du eine Art ein paar Referenzkunden?
Also wir sind auf sehr vielen Dächern unterwegs, Gott sei Dank. Und ich fand es sehr schön, was du gerade gesagt hast. Es geht gar nicht um einzelne Gebäude, bei denen man sagen kann, ja, da haben wir das eine Gebäude sicher gemacht. Das, was unser Anspruch ist, ist halt tatsächlich die alltägliche Arbeit derer, die auf die Dachflächen müssen, sicher zu machen. Und da geht es ja gar nicht darum, ob das jetzt eine Industriehalle ist oder ob es halt irgendwie das Wahrzeichen irgendeiner Stadt ist. Und da gibt es eben verschiedene Partner, die auf unsere Produkte, auf unsere Lösungen setzen und wo wir eben auch sehr stolz sind, eine sehr hohe Durchdringung zu haben. Also um nur mal irgendwie so ein paar Namen zu nennen, vielleicht von der Zech Group über Strabag, Züblin, Hochtief, aber auch Max Bögel oder Köster, das sind halt Partner, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und darüber eben auch schon eine gute Durchdringung haben, was die Gebäudeanzahl angeht.
Ja, man müsste einfach nur irgendwie, ich glaube, so auf Augenhöhe bei den Gebäuden ein Schild anbringen, auf diesem Dach befindet sich ja nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber jetzt, wir haben die ganze Zeit, oder viel jetzt über Flachdächer auch gesprochen, aber gibt es jetzt eigentlich jetzt so für einen Laien, sag ich mal, wie für mich, was ist denn der wesentliche Unterschied, wenn ich jetzt überlege, ich habe auf der einen Seite ein Flachdach, auf der anderen Seite habe ich ein Steildach. Ja. Was sind denn da so die wesentlichen Unterschiede in der Anforderung, wo du sagst, da sollten wir mal drüber reden, wenn wir schon einen Podcast machen.
Ja, die Anforderungen sind wirklich massiv. Also die Unterschiede sind wirklich massiv, so muss man sagen. Natürlich unterscheiden sich die Aufbauten und die verarbeiteten Materialien vom Flachdachaufbau zum Steildachaufbau. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede. Aber auch das Stürzen ist ein anderes. Vom Flachdach stürzt man klassisch die Absturzkante herunter. Also der Vorteil beim Flachdach ist, dass die Kante sehr gut sichtbar ist in der Regel und dass man sich selbst halt durch sein Verhalten sehr gut davor schützen kann. Auf dem Steildach kommt halt dazu, gerade bei rutschigen Untergründen, stellen wir uns jetzt mal ein Metalldach vor oder sowas, dann kommt halt das Rutschen mit dazu. Und da ist tatsächlich auch in der Anordnung der Produkte, geht man anders vor, um den Menschen dann eben auch das ergonomische und das sichere Arbeiten zu ermöglichen. Also so als kleiner Faustformel kann man quasi sagen, auf Steildächern wird sich halt, was die Anschlageinrichtungen angeht, immer eher in Richtung des Firstes orientiert, damit eben die Sicherung von oben kommt, kann man so sagen. Und auf Flachdächern ist es halt ein wenig anders von der Anordnung.
Okay. Du hattest vorhin noch eine Sache angesprochen, und zwar PV-Anlagen. Das heißt, ihr bietet ja auch letztendlich Komponenten für PV-Anlagen an. Aber wie plane ich denn eine Absturzsicherung ein, wenn ich logischerweise auf dem gleichen Dach dann letztendlich auch eine PV-Anlage habe? Fahre ich da drum rum? Oder wie kriege ich das auch hin, dass es dass der die Absturzsicherung als solche permanent gewährleistet ist, weil ich stelle mir jetzt vor, ich bin auf dem Dach und da sind die Elemente und die sind ja nebeneinander und da kann ich ja schlecht sagen, okay, hier mache ich mich mal fest oder sichere ich mich mal ab und da mal nicht und die Frage habe ich mir halt gestellt.
Ja, zu Recht. Und die Frage sollten sich viele Leute stellen, wenn sie halt mit der Planung von Photovoltaikanlagen betraut werden, weil eines steht definitiv fest, wir können nicht der Annahme folgen, dass die Quadratmeter Dachfläche nachher gleich der Quadratmeter Photovoltaikpaneele sind. Das heißt, wir müssen Platz lassen, um eben Verkehrswege, um Wartungswege auf den Dachflächen einzuplanen. Und auch den Schluss hast du vollkommen richtig gezogen. Die klassischen Photovoltaikanlagen sind charakteristisch dafür, dass sie besonders leicht sind, dass sie besonders dünne Unterkonstruktionen verwenden, die dann eben auch nicht mal so eben verwendet werden können, um eben sich zur Sicherung daran anzuschlagen. Das funktioniert halt leider nicht. Und genau diese Herausforderung, also an diese Herausforderung sind wir gekommen. Es sind in der Vergangenheit viele Unterkonstruktionshersteller zu uns gekommen und haben gesagt, hey, mach mir mal eine Öse da dran, dass man sich daran sichern kann, irgendwie. Und da war, das hat Gott sei Dank mittlerweile mit vielen Herstellern geklappt, dass man im Bestand also auch durch die Bank Lösungen schaffen kann. Aber es war immer die Herausforderung, dass die Unterkonstruktion der Photovoltaikanlage einfach nicht massiv genug ist, dass die notwendigen Lasten nicht darin eingetragen werden können. Und da haben wir jetzt die letzten anderthalb Jahre eben auch an einer Lösung gearbeitet und beziehungsweise wir arbeiten schon länger daran, aber wir konnten eben vor anderthalb Jahren diese Lösung präsentieren. So ist es richtig ausgedrückt.
Und wie sieht die aus?
Denkbar einfach. Also es ist häufig gar kein Hexenwerk. Sie ist ein kleines bisschen massiver, könnte man sagen. Dadurch aber nicht wuchtig oder sowas. Das nicht, sondern halt nur bis auf das notwendige Maß versteift und verarbeitet. Und sie sieht im Endeffekt so einfach aus, wie man sich das nur vorstellen kann. Sie kann natürlich ganz normal die Module tragen, aber sie hat halt eine entsprechende Vorrichtung im Halter, an der dann Geländerholme, aber eben auch Seilsicherungssysteme befestigt werden können. Und zwar sehr einfach nachträglich eben auch noch, ohne viel Aufwand, ohne zusätzliche Versteifung und so weiter. Und dadurch können wir eben den Platz, der uns auf der Dachfläche zur Verfügung steht, bestmöglich ausnutzen und viel grüne Energie erzeugen, aber eben auch das Leben der Menschen, die auf den Dachflächen unterwegs sind, sicher gestalten. Mhm. Weil,
Du hast eben gerade von einer Lösung gesprochen. Mhm. Ich habe mir da mal das genauer angeguckt und zwar, ihr habt auch noch so eine dieser Lösungen. ihr habt mit ABS Plan und ABS Doku zwei digitale Tools auch irgendwie ins Leben gerufen oder programmiert, ermöglicht. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt beispielsweise Architektinnen, welchen Nutzen haben die letztendlich, wenn sie mit diesen zwei Tools arbeiten?
Zugegebenermaßen ist für die Zielgruppe der Architektinnen und Architekten nur das eine Tool wirklich relevant. Ja. Das ist unser Planungstool. Mhm. Das Dokumentationstool ist später eher für die Baustelle, dass man halt weiß, dass der Verarbeiter aber eben auch die Dokumentation,
für Nachweis.
Ja, genau. Also da sammelt man nachher eher das Ergebnis ein, als dass man es selbst aktiv nutzt. Aber das Planungstool ist ganz wichtig, denn wir haben eben eine Planungsherausforderung. Die verschiedenen Gewerke auf dem Dach konkurrieren miteinander um Platz und sie müssen in Einklang miteinander geplant werden. So müssen wir dafür sorgen, dass die Photovoltaikunterkonstruktion natürlich nicht auf einem Dachablauf steht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Dämmung eine entsprechende Festigkeit aufweist, dass überhaupt eine Auflast aufgebracht werden kann. Das sind alles Abhängigkeiten und wir könnten in der Aufzählung weitermachen, die berücksichtigt werden müssen. Also ist es eine Planungsherausforderung und wir geben mit ABS Plan ein Planungstool an die Hand, welches alle Gewerke des Flachdachs, das heißt auch von der Dampfbremse über die Dämmung bis hin zur Gefälledämmung, der Entwässerung, alle Gewerke berücksichtigt und dem Planer, der Planerin dann eben die Möglichkeit gibt, die Produkte und die Arbeit, also die Produkte zu platzieren und die Arbeitsplätze dort sicher zu machen. Also dass es eben wirklich miteinander kompatibel ist. Und der größte Outcome nachher für Architektinnen und Architekten sind die Ausschreibungstexte.
Denn wir erzeugen nicht nur eine Stückliste für den Verarbeiter und für den Bestellprozess, der nachher an den Händler gegeben werden kann, sondern wir erzeugen eben auch gewerkeunabhängig eine gebäudeindividuelle Ausschreibung, die eben schon einen sehr hohen Detailgrad hat, aber trotzdem eben noch einen sehr hohen Detailgrad hat.
Finde ich insofern ganz interessant, weil häufig, wenn man mal die eine oder andere Ausschreibung auch mal in den Händen hält, stellt man halt fest, dass Produkte ausgeschrieben werden, die es oftmals von den Herstellern gar nicht mehr gibt, weil einfach nur kopiert und eingefügt wurde. Ja. Das ist nur eine kleine Randbemerkung von mir.
Wir kennen das sehr gut, weil ganz häufig wird einmal oder ein Stück Absturzsicherung pauschal ausgeschrieben. Und das ist für uns natürlich auch immer so, ja, was sollen wir da jetzt anbieten?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, pauschal, sehr schön. ihr hattet, auf der Messe war das auch, auf der Bau, hattet ihr eine strategische Partnerschaft mit denen. Mhm. Was ich ganz spannend fand, also für jetzt, für diejenigen, die jetzt den jetzt nicht kennen, das sind ja überwiegend im Überspannungs- als auch Blitzschutz tätig. Klar. Wie kam es dazu und was erhofft ihr euch davon?
Ich hatte ja gerade schon davon erzählt, dass viele Dinge auf der Dachfläche miteinander konkurrieren. Mhm. Und so konkurrieren eben auch, konkurriert die Photovoltaikanlage und auch die Absturzsicherung mit dem Thema Blitzschutz, mit dem Thema Erdung. Also es ist immer, also mit dem Thema äußerer Blitzschutz, aber auch mit dem Thema Potenzialausgleich. Und dieser Konkurrenz oder diese Konkurrenz wollen wir eigentlich nehmen. Wir wollen, dass halt eine Symbiose im Endeffekt entsteht und die Produkte sich nicht mehr gegenseitig behindern, sondern die Produkte sich gegenseitig vielleicht sogar fördern können. Mhm. Und das haben wir für das Thema Blitzschutz halt erkannt, dass es da die Möglichkeit gibt, weil unsere Produkte eben von vornherein oder schon die Anforderung da war, dass sie eben an den Potenzialausgleich angeschlossen werden. Und so ist dann der Kontakt zu denen entstanden. Und Gott sei Dank ist diese Idee einer gemeinsamen Lösung eben auch bei der Firma Dehn auf sehr offene Ohren gestoßen. Sie waren genauso begeistert von diesem gemeinsamen Gedanken wie wir und erleben halt diese Konkurrenz auch immer. Ne? Also sie haben teilweise große Dreibeine, die aufgestellt werden müssen, um eben den Brandschutz über den Blitzschutz sicherzustellen. Und dafür muss dann eben auch schon mal das ein oder andere Modul weichen. Das heißt, sie kennen diesen Schmerz genau wie wir. Und waren dann eben sehr interessiert an einer gemeinsamen Lösung. Und die ist wirklich gut geworden.
Ich habe eben mal kurz hier auf unser Gerät geguckt und bin etwas erschrocken ob der Zeit. Wir haben uns herrlich verplaudert. aber eine Abschlussfrage würde ich dir dennoch ganz gerne stellen. Und zwar, du hast jetzt quasi, ich bin jetzt die Wunschfee und du hast einen Wunsch frei. Und zwar, da hast du einen Wunsch frei und was würdest du dir denn wünschen von denjenigen, die bei der Planung oder bei der Errichtung von so einer Absturzsicherheitseinrichtung mit jetzt befasst sind? Mhm. Hast du einen einzigen Wunsch? Sprich jetzt.
Oder schweige für immer. Also ich glaube, meiner Meinung nach ist das Thema Sensibilisierung für die Tatsache, dass ein Gebäude nicht mit dem Durchschneiden des roten Bandes bei der Eröffnung abgeschlossen ist, sondern dass es im Betrieb noch sehr viel leisten muss und dass es sehr viele Menschen gibt, die im Betrieb halt noch weiter, in unserem Beispiel dann hauptsächlich auf das Dach oder eben an der Fassade arbeiten müssen, da ein Gespür für eine Sensibilität für dieses Thema und eine Rücksicht auf dieses Thema, das wäre ein Wunsch, ja.
Sehr schön, lieber Thomas. Dann herzlichen Dank für das sehr kurzweilige Gespräch.
Danke auch. Es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke. Ja, das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle, wie unter anderem diesen Podcast. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Ja, abonniert die DBZ, um stets aktuell zu sein, um euch über die neuesten Trends sowie spannende Projekte zu informieren. Unser Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Und wer noch mehr Informationen haben möchte, einfach mal an die DBZ schauen oder auf www.dbz.de. Vielen Dank, dass ich hier in Kevela sein durfte.
Das hat mich sehr gefreut.